Wir sind ja immer noch unterwegs in Nehemia. Und vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht alle Predigten mitbekommen haben, eine ganz kurze Wiederholung. Wir haben angefangen mit dem ersten Kapitel in Nehemia und gestaunt darüber, wie Nehemia ergriffen war. Über die Situation in der Stadt, über die Situation in dem Zentrum Gottes, wo er sichtbar werden sollte und wollte, in Jerusalem. Diese Situation hat ihn ins Gebet getrieben und er wollte herausfinden, was Gott will. Und Gott hat ihn bestätigt und er hat im Vertrauen auf Gott, hat er Glaubensschritte gewagt. Er als Mundschenk des Königs hat den König angefragt, ob er nicht frei haben könnte. Er als Sklave des Königs hat darum gebeten, dass er nach kurz mal ein paar Jahre nach Hause fahren darf. Der König hat durch das Wirken Gottes ihm das gewährt und er ist losgezogen. Als er ankam, hat er sich zuerst mal umgeschaut in Jerusalem. Was muss denn genau gemacht werden? Wo sind die Probleme? Wo steht die Mauern? Wo ist die Mauer kaputt? Welche Tore sind noch halber ganz und welche sind ganz kaputt? Und nachdem er das dann festgestellt hatte, hat er sich dann gemeinsam mit den Menschen vor Ort, mit den Leitenden dort auf den Weg gemacht, Gemeinde zu bauen, die Mauer wieder aufzubauen. Dann haben wir eine Predigt, die ich hier nicht gehalten habe. Da haben wir festgestellt, dass relativ bald Feinde aufgetreten sind, dass wenn man sich aufmacht, für Gott sich einzusetzen, dafür zu sorgen, dass Gott groß und verherrlicht und sichtbar wird in dieser Welt, müssen wir davon ausgehen, dass Menschen nicht glücklich sind darüber. Und es gab Feinde von außen, also die Bewohner in den umliegenden Dörfern haben sich dagegen aufgelehnt. Es gab Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe. Es gab Neid, plötzlich kam auf. Die einen haben neidisch auf die anderen geschaut und es drohte auseinander zu platzen. Die einen wollten mit den anderen nicht mehr arbeiten. Und das Nächste, er wurde ganz persönlich angegriffen als Person und wurde herausgefordert in dieser Situation als Gemeindebauer. Und dann haben wir festgestellt, dass es aber nicht das Ende war, sondern nachdem die Mauer dann abgeschlossen war, also nachdem alle Steine aufgebaut waren, die Tore wieder eingesetzt waren, hat Nehemia nicht aufgehört und ist fröhlich nach Hause gezogen, sondern dann kam letztlich das Wichtigste. Er hat das Volk versammelt und hat ihnen das Wort Gottes letztlich nahegebracht. Denn keine Stadt kann Gott verherrlichen, wenn das Wort Gottes nicht im Zentrum steht. Also, Gemeindebau, der Bau Jerusalem führt zum Wort Gottes. Und die Menschen haben plötzlich wahrgenommen, wieder wahrgenommen, zum ersten Mal wahrgenommen, wer dieser Gott überhaupt ist. Dieser große, allmächtige Gott, wie er das Volk geführt hat. Das hat sie zur Buße geführt. Denn sie mussten erkennen, wer Gott ist und wer sie sind. Und wie oft sie in der Vergangenheit, auch im Jetzt, immer wieder ohne Gott unterwegs waren. Und hat sie dann letztlich zur Entscheidung geführt, dass sie entschieden haben, wir wollen diesem Gott nachfolgen. Die Menschen haben sich neutestamentlich bekehrt. Gott hat hineingeredet, sie sind wiedergeboren worden. Der Geist Gottes hat sie verändert. Jetzt könnte man meinen, ja wunderbar, jetzt ist alles okay. Die Entscheidung ist gefällt, sie wollen Gott nachführen. Ist es wirklich alles zu Ende? Und man muss feststellen im Buch, es ist noch lange nicht zu Ende. Der Weg der Nachfolge, der Weg dahin zu kommen, dass man Gott verherrlicht, ist ein langer Weg. Und deshalb sehen wir hier nochmal die letzte Predigt der vier. Nehemia 13, wollen wir nochmal genau hineinschauen. Ich kann euch an dieser Stelle sagen, das war keine einfache Vorbereitung, als ich das vorbereitet habe. Ihr habt es ja vorhin gehört, dieses Kapitel. Ja, wie kriegt man dieses Kapitel in eine gute Überschrift, dass ihr das auch mitnehmen könnt, dass man so ein bisschen wahrnehmen kann, um was es denn geht. So viele verschiedene Dinge, wo man meint, hat ja mit uns gar nichts zu tun. Was haben wir mit Zappa zu tun? Was haben wir mit den komischen Ehefrauen da damals zu tun? Ja, aber um was geht's denn da denn hier überhaupt? Aber Gott hat es geschenkt. Ich hoffe, dass es etwas einfacher ist, mit dieser Aufteilung, die ich gefunden habe, es euch etwas nahe zu bringen. Es geht nach meiner Überzeugung in diesem Kapitel nochmal darum, wenn ich entschieden habe, wenn die Menschen damals entschieden haben, sie wollen Gott nachfolgen, ist es noch nicht das Ende der Story. Sondern es bedeutet dann anschließend, sie müssen sich auf den Weg machen mit Gott. Die Bibel nennt das Heiligung. Sie müssen im Glauben wachsen. Gott muss ihre Haltung, ihr Lebensstil, ihr Leben verändern. Dass diese Entscheidung, die sie gefällt haben, da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen, Kapitel 10 am Ende, da sind ganz, ganz viele Dinge, die sie da sich vorgenommen haben. Das ist ihnen wichtig, dass das auch umgesetzt wird und bleibend umgesetzt wird im Leben. Dass es nicht so eine Einmal-Rakete war, ja wunderbar, ich will Gott nachfolgen, ich brauche Gott und dann bricht alles in sich zusammen. Sondern dass man da auf dem Weg bleibt. 3 Punkte habe ich gefunden, um die es wahrscheinlich in diesem Text geht. 3 Teile, vielleicht die 3 wichtigsten Teile, Bereiche unseres Lebens, die Nehemia hier anspricht. Wo Nehemia den Finger in die Wunde legt. Liebe Menschen, die euch entschieden habt, Gott nachzufolgen. An diesen 3 Punkten werdet ihr immer wieder herausgefordert. An diesen 3 Punkten müsst ihr darauf achten, Gott daran arbeiten lassen, dass sie sich verändern. Und der erste Punkt, den ich festgestellt habe, ist unsere Haltung gegenüber unserem Besitz. Unsere Haltung gegenüber unserem Besitz. In der Geschichte geht es darum, dass Nehemia hinkommt und feststellt, dass eine Kammer in diesem Tempel, wir heute würde mal sagen, vermietet ist. Und er wundert sich darüber und erstmal schmeißt er die ganzen Sachen raus. Aber er stellt fest, dass diese Kammer vermietet ist, weil die Menschen nicht das gebracht haben für den Tempel, für den Dienst in dem Tempel, was nötig ist, um den Tempeldienst durchführen zu können. Und wenn die Menschen das gebracht hätten, ihre Opfer, ihre Gaben, das Brennholz und diese Dinge, die der Tempeldienst braucht, wäre diese Kammer belegt gewesen, da wäre der Tempeldiener gar nicht auf den Gedanken gekommen, diese leere Kammer zu vermieten, weil ja die Kammer belegt wäre oder gewesen wäre mit den Materialien, die der Tempeldienst benötigt. Also der Grund, warum die Kammer vermietet war, ist letztlich, weil die Einzelnen, das Volk, nicht ihre Teile gebracht haben, ihr Material gebracht haben, Feuerholz gebracht haben und so weiter, ihre Opfer gebracht haben, dass die Leviten ihren Dienst regelmäßig tun konnten. Und so war es dann, die Leviten mussten nach Hause, mussten ihren Garten bestellen und konnten den Dienst im Tempel gar nicht wahrnehmen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Tempel hängen bleiben. Der Tempel ist das Symbol, wo Gott sichtbar sein wollte und sichtbar war. Also, die Menschen haben ihren Besitz nicht freiwillig gegeben, dass Gott verherrlicht und sichtbar wurde. Dass die Welt, die Jerusalem, die den Tempel beobachtet haben, wirklich feststellten, dass da tagtäglich das Opferfeuer brannte. Dass die Leviten wirklich ihren Dienst tun konnten. Sie haben ihren Besitz zurückgehalten. Und wenn man dann Kapitel 10 und Kapitel 13 nochmal nachliest, da geht es um die Erstlingsgabe. Da geht es darum, dass das Erste, was man erntet, Gott gehört. Das haben sie nicht gebracht. Es geht darum, dass sie den Zehnten bringen. Den Zehnten war wichtig, dass die Leviten ihren Dienst tun konnten, denn von dem Zehnten lebten die Leviten. Und somit waren sie freigestellt, den Dienst der Verherrlichung Gottes, der Sichtbarmachung Gottes auf dieser Erde möglich zu machen. Sie haben alles zurückgelassen. Ihr Besitz war ihnen wichtiger, als Gott groß zu machen. Und als Konsequenz davon war dann diese Problematik mit dem Raum. Und ich gehe davon aus und ich bin mir überzeugt, dass Gott genau an diesem Punkt uns heute oder bis heute herausfordert. Wir leben in einer Welt, wo Besitz sehr hoch geachtet wird, wo Besitz viel bedeutet, wo scheinbar jeder, der verringt sein ganzes Leben lang, dass er was besitzt. Obwohl wir alle wissen, am Ende nehmen wir gar nichts mit. Wir kommen genauso leer auf diese Erde, wie wir am Ende gehen. Das ist die große Frage natürlich, die vielleicht der eine oder andere stellt. Ja, aber der Zehnte, das ist doch Altes Testament. Das zählt doch für uns heute gar nicht. Würde ich mal sagen, ja und nein. Zählt vielleicht nicht oder zählt vielleicht doch. Das erste Mal ist wahrzunehmen, dass der Zehnte nicht aus den 10 Geboten herauskommt, sondern der Zehnte war schon vor den Gesetzen da. Abraham hat schon den 10. Melchisedek gegeben. Also da merkt man schon, dass die Gabe des Zehnten nicht eine Sache des Gesetzes war. Und des Zweiten ist vielleicht die Frage, könnte es vielleicht sein, dass derjenige, der viel hat, auch durchaus mehr wie 10% geben kann und geben sollte und geben darf? Und der vielleicht gerade zum Überleben knappert und nicht über die Runde kommt, dass da Gott genauso dankbar ist über die 20 Euro oder die 10 Euro, die im Monat drin liegen, dass gerade noch die Miete langt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt den Maßstab legen sollen an 10% oder an 8% oder dann noch die schöne Frage, letztendlich gefragt, ist es dann vom Netto oder vom Brutto? Ja, fand ich die Antwort, die hat mir jemand erzählt, hat jemand gefragt, ja, da hat er gesagt, ja, die Antwort war dann, ja, wenn Gott dir dann nicht brutto den Segen geben will, sondern nur netto, dann kannst du deinen Zehnten dann auch vom Netto nehmen. Fand ich eine spannende Gedanke. Wie ist mein Verhältnis zu meinem Besitz? Meine ich, ich habe es verdient, ich habe es erarbeitet, es gehört mir? Oder sollten wir uns vielleicht doch mal wahrnehmen, dass es letztlich nicht unser Verdienst ist? Zuerst einmal die Grundwahrheit. Wer hat es verdient, hier in Deutschland zu leben und geboren zu werden und hier groß zu werden? Ist es euer Verdienst, dass ihr nicht in Afrika in der Sahelzone groß geworden seid und vielleicht ein Hemd und eine Hose besitzt? Oder ist es ein Geschenk Gottes? Und wenn man in die Landwirtschaft hineinschaut, wird es dann nochmal deutlicher. Ist es wirklich der Verdienst des Landwirts, dass am Ende die Ernte eingebracht wird? Oder ist es die Gnade Gottes? Also der Landwirt kann bestimmt und muss auch bestimmte Dinge tun. Er sollte düngen und muss seine Bäume schneiden und so weiter. Wir haben lange gearbeitet am Kaiserstuhl und da gab es hinterm Kaiserstuhl gab es einen Ort, da gab es 10.000 Kirschbäume. Es war also ganz warme Gegend und da sind die Süßkirschen wunderbar gewachsen. Und da gab es Jahre, da gab es keine eine Kirsche. Obwohl die Landwirte dort wirklich alles gegeben haben. Alles. Da kam der Frost zur falschen Zeit, richtig tief, minus 5, 6 Grad. Und da hat keine eine Blüte überlebt. Ja, woher kommt der Besitz? Es ist Gnade Gottes. Und was bei der Landwirtschaft so einigermaßen klar erkennen können, bin ich überzeugt, persönlich überzeugt, das können wir auf unsere anderen Dinge gerne übertragen, wo wir jetzt nicht landwirtschaftlich abhängig sind. Ist es unser Verdienst, dass es meiner Firma gut geht? Ist es unser Verdienst, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo ich studieren konnte und dementsprechend dann auch einen Job habe? Oder ist es das Geschenk Gottes? Wie ist meine Haltung für meinen Besitz? Oder ist es gar nicht mein Besitz? Es ist ein Geschenk Gottes, das er uns gegeben hat, dass wir es einsetzen dafür, dass er groß gemacht wird. Und damals war das im Tempel, sichtbar für die ganze Welt. Und heute ist es in der Gemeinde. Und bitte denkt an Gemeinde jetzt nicht nur an Herbrichtingen, aber auch an Herbrichtingen. Die Gemeinde ist größer wie Herbrichtingen, aber Herbrichtingen gehört zur Gemeinde Gottes. Dafür gibt uns Gott, dafür beschenkt uns Gott, dafür haben wir von Gott was erhalten, dass wir es einbringen, einsetzen dafür, dass er groß wird und dass er sichtbar wird. Meine Haltung gegenüber meinem Besitz. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, meine Haltung gegenüber meiner Zeit. Im Text geht es um den Sabbat. Die Leute haben am Sabbat Geschäfte gemacht. Sie haben gemeint, sie können nicht überleben, sie können nicht existieren, wenn sie diesen Benefit vom Sabbatgeschäft nicht auch noch mitnehmen und arbeiten. Und bitte denkt jetzt bitte am Sabbat nicht nur für verkaufsoffene Sonntage oder was. Kann man gerne darüber diskutieren, kann man gerne darüber reden. Aber die Frage ist ja, was machen wir? Gehe ich am Sonntag dann auch in Amazon und bestelle dann die Dinge, die ich am Montag bestellen könnte? Für was benutze ich denn meine Zeit, die Gott mir gegeben hat? Ich habe mich da mal kundig gemacht, nochmal, man vergisst ja so vieles. Warum ist dieser Sabbat denn überhaupt gemacht worden? Warum hat Gott denn überhaupt einen Sabbat gewollt? Das heißt in 2. Mose 31, danach sprach der Herr zu Mose, befiehl den Israeliten, haltet meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dadurch sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euch heilige. Haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer an diesem Tag arbeitet, muss aus meinem Volk ausgestoßen werden und sterben. Arbeitet nur 6 Tage, der 7. Tag soll ein Tag vollkommener Ruhe sein, geheiligt für den Herrn. Das ist die Aussage. Ein Tag vollkommener Ruhe, geheiligt für den Herrn. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen, doch am 7. Tage ruhte er aus und erholte sich. Gott hat uns die Zeit geschenkt, den Sonntag hier bei uns, dass wir uns ausruhen. Und dass wir diesen Ruhetag fokussieren auf ihn, auf den Schöpfer, auf den Herrn, auf den Heiland, auf Gott. Das ist der Grund dieses Tages. Und jetzt muss ich an der Stelle natürlich sagen, ich bin als Pastor ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Also ganz ehrlich, ich bin da wirklich, ich sollte an sich an Stelle der gar nichts dazu sagen. Ich kämpfe um meinen freien Tag an einen, ja, dass ich den habe und zum einen freien Tag mache ich dann auf mein Business, wo ich halt auch irgendwann mal machen muss, von der Familie als Ausrede. Ich verstehe, wenn ich rede, ich müsste es ja nicht machen, ich könnte es ja irgendwie anders organisieren. Aber ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. Aber das heißt ja nicht, wenn ich ein schlechtes Beispiel bin, sagt das Wort Gottes an der Stelle was anderes. Und ich möchte es auch immer wieder hören und ich ringe immer wieder damit, dass ich auch lerne, diesen einen freien Tag in der Woche wirklich zu halten. Wie organisieren wir unsere Sonntage? Machen wir Action? Wollen wir was erleben? Wir haben ja sonst keine Zeit. Oder ist uns am Sonntag Gott das Wichtigste? Möchten wir wirklich Ruhe finden? Stille finden? Um uns auf Gott konzentrieren zu können. Und Kraft zu haben für die neue Woche, die dann am Montag beginnt. Das dürft ihr gerne dann noch übertragen auf jeden anderen Tag natürlich auch. Wie ist es mit der Zeit, die uns Gott geschenkt hat? Wie viel Zeit haben wir für Gott? Und wie viel Zeit haben wir für uns? Auch das ist eine spannende Gedanke. Wir arbeiten relativ wenig. Ihr versteht, was ich meine? Im Verhältnis zu anderen Ländern, jetzt nicht die Afrika-Ländern, sondern ja, die anderen westlichen Ländern, Japan und so weiter, China, die arbeiten viele, viele Stunden mehr. Und trotzdem hat man den Eindruck, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Volk, Zeit hat niemand. Wir sind immer gestresst. Wir haben nicht mal Zeit, 5, 10 Viertelstunde am Tag uns vor Gott stille zu werden. Weil wir so gehetzt sind. Wie ist meine Haltung gegenüber der Zeit, wiederum, die Gott mir geschenkt hat? Die gehört nicht mir. Ich brauche bestimmte Dinge, brauche ich. Ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, dass ich leben kann. Ich brauche bestimmte Ruhezeiten. Auch das ist alles jedem gegeben. Ich brauche vielleicht auch bestimmte Sportzeiten, dass ich noch gesundheitlich bleiben kann. Das ist alles okay. Aber ist meine Woche dann so verplant, dass am Ende nichts übrig bleibt für Gott? Und ich alles für mich brauche? Oder ist mir bewusst, Gott hat mir Zeit gegeben. Zeit gegeben, dass ich ihn groß mache, dass er gesehen wird, dass ich ihn verherrliche, dass er sichtbar wird. Das ist die Frage. Meine Haltung gegenüber der Zeit. Haben wir noch das Letzte. Meine Haltung gegenüber der Welt. Also der Welt meine ich jetzt diejenigen, die ohne Gott unterwegs sind. Das ist die Bezeichnung dafür. In der Textlesung ging es um das ganz schwierige Situation, die wir natürlich als Europäer gar nicht einordnen können, dass der Nehemia hier verlangt, dass die Frauen hier weggeschickt werden. Ja, und dass dann vor allem, wenn man überlegt, das sind Kinder. Was machen wir mit den Kindern? Wo gehören die denn hin? Die haben ja keine Mutter mehr. Oder gehen die dann mit der Mutter und da haben sie keinen Vater mehr? Ja, das waren doch Ehen. Und Ehen sind in der Bibel ganz, ganz hoch gehalten. Und der Nehemia fordert jetzt, dass diese Ehen geschieden werden, dass eben einfach die Frauen mehr oder weniger zurückgeschickt werden. Das ist für uns nicht einordbar. Diese Härte. Was verlangt denn der Nehemia hier? Ist das überhaupt biblisch? Auch darüber habe ich mir lange Gedanken gemacht und habe zuerst einmal gedacht, ja, das ist vielleicht typisch so Altes Testament. Ja, im Alten Testament, da hat man einfach noch andere Dinge miteinander umgegangen. Aber so hart ist man im Neuen Testament doch nicht. Oder doch? Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht ein Jünger sein. Lukas 14. Oder Matthäus 18. Wenn aber deine Hand und dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast, und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Auch das Neue Testament ist eindeutig klar. Alles, was dich verführt, von Gott wegzukommen, nicht bei Gott zu bleiben. Davon musst du dich trennen. Ist gar nicht so viel Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Denn Offenbarung 21 macht es deutlich. Es wird nichts Unreines hineinkommen, sondern nur diejenigen, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Wie ist mein Verhältnis zu dieser ungläubigen Welt? Ist mir bewusst, dass mich an vielen, vielen Stellen die Welt abhalten möchte vom Glauben? Dass die mir alles erzählen, alles weismachen, dass ich ja nicht glaube und ja nicht bei Gott bleibe und dass ich einer unwahrscheinlich Freude drüber, wenn ich in Zweifel komme und wenn ich loslasse und wenn ich nicht mehr glaube? An dieser Stelle müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen, dass wir über uns nachdenken. Das sollten wir immer in der Predigt. Immer zuerst über uns nachdenken. Vor allem über uns nachdenken. Vielleicht nur über uns nachdenken und nicht über den Nachbar, der neben mir sitzt. Aber an dieser Stelle doppelt. Denn wir verurteilen dann so schnell, weil ich merke, an dieser Stelle werde ich herausgefordert. An dieser Stelle werde ich verführt. Ich kann damit nicht umgehen. Also muss ich mich da zurücknehmen oder muss mich trennen in bestimmten Dingen dieser Welt. Das heißt aber nicht automatisch, dass andere Christen das genauso erleben und genauso handeln müssen. Ich habe Menschen erlebt, die können im Rotlichtmilieu arbeiten. Auch Männer können das. Ich kann das nicht. Ich werde dort nicht hingehen. Ich habe da keinen Teil davon. Ich werde aber nicht jemand verurteilen, der das als Auftrag hat, in diesen Menschengruppen oder in diesen, ich weiß gar nicht, wie man es heute bezeichnet, ja, in diesen Straßen oder Stadtteilen zu arbeiten. Und es ist bei anderen Dingen ganz genauso. Wo ich mich aufhalte, was ich mir anschaue, wo ich mich beeinflussen lasse, welche Bücher ich lese, welche Podcasts ich höre. Das ist vielleicht mehr für die jüngere Generation. Der eine ist stabil genug, ist stark, er kann das. Und der andere merkt, das bringt mich auf schlechte Gedanken. Und wenn es mich auf schlechte Gedanken bringt, dann ist es an mir im Grunde, mich zu trennen. Und das ist das, was Nehemia hier fordert. Diese Frauen, die werden euch verführen. Und das Beispiel ist Salomon. Und Salomon hat, genau, da kann man in der Geschichte nachlesen, den Frauen, die er hatte, ja, da hat er ganz, ganz viele, überall erlaubt, dass die Tempel gebaut werden. Das Ergebnis war, das ganze Volk hat alle Götter angebetet. Neben dem Gott des Salomon. Und Salomon ist gefallen am Ende. Wie ist meine Haltung gegenüber dieser Welt? An welcher Stelle muss ich mich trennen? Muss ich mir absagen? Und an welcher Stelle kann ich auch gerne mitmachen? Kann ich Teil davon sein? Und das geht in viele Dinge ein. Heute geht man relativ einfach um mit Psychologie und so weiter. Ist genau dasselbe. Wo ist für mich die Grenze? Wo kann ich und wo kann ich nicht mehr? Und Nehemia sagt, passt auf. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass die Welt euch aufschlingt, auffrisst und ihr es gar nicht merkt, dass ihr faule Kompromisse eingeht. Dass ihr Dinge tut, die nicht mehr Gott entsprechen. Trennt euch, bevor es zu weit geht. 3 Teile, habe ich festgestellt, spricht Nehemia an. 3 Bereiche unseres Lebens, die für mich ganz entscheidend sind bis in unsere heutige Zeit. Mein Verhältnis, meine Haltung zu meinem Besitz, meine Haltung zu meiner Zeit, die Gott mir geschenkt, und meine Haltung zu meiner Welt. Wir haben gelernt, von Nehemia gelernt, wie er berührt war. Wir haben gelernt, dass wir vorbereitet sein müssen, wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir Gott verherrlichen wollen. Wir haben gelernt, dass wir Menschen zur Entscheidung führen müssen, wenn es darum geht, mit Gott unterwegs zu sein. Und wir haben heute gelernt, dass das nicht eine einfache, einmalige Entscheidung ist, sondern dass diese Entscheidung dann fortgeführt werden muss in einem Wachstumsprozess, in einer Heiligung, wo wir auch Menschen begleiten wollen. War es das? Im Nehemia-Buch ist es leider zu Ende. Aber es fehlt noch eine große Sache. Die möchte ich noch ganz kurz in einem Wort ergänzen. Wenn wir so weit sind im Gemeindebau, geht es darum, dass wir die Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, die Menschen, die in der Heiligung gewachsen werden, dass sie auch zu Gemeindebauern werden. Dass sie lernen, wie man Gemeinde baut. Könnte man sagen, der Nehemia hat es nicht getan, aber er hat es doch getan. Er hat nämlich seine Geschichte aufgeschrieben und wir lernen heute noch davon, wie wir Gott verherrlichen, wie Gott groß gemacht wird. Und erst dann, wenn wieder Menschen befähigt werden, diesen Dienst des Gemeindebaus, des Dienstes zu tun, dass Gott sichtbar verherrlicht wird, dass Gott wahrgenommen wird, dann haben wir unsere Arbeit in Anführungsstriche getan. Bauen wir Gemeinde? Auf dem ganzen Weg? Das ist ein langer Weg. Wenn man angefangen hat, überlegt, wo Nehemia begonnen hat, und wie lange das gedauert hat und wie viele Herausforderungen das waren, bis dann zu Ende. Sind wir gemeinsam in diesem Auftrag, dass Gott sichtbar wird, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott groß gemacht wird? Oder sind wir irgendwo auf dem Weg stehen geblieben? Oder abgebogen? Ist es uns zu mühsam, zu herausfordernd? Oder lassen wir uns auch darin immer wieder fordern, ermutigen und prägen. Amen.